Gebe uns dein Herz für Gottes Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Frauen, die Geschichte geschrieben haben. Wirft man einen Blick in die Geschichtsbücher vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte, so tauchen diese Frauen in den allermeisten Fällen überhaupt nicht auf. Vor ein paar Jahren erschien deshalb die Weltgeschichte für junge Leserinnen. Statt Frauen unsichtbar oder zu Randfiguren zu machen, macht dieses Buch sie sichtbar mit ihren Errungenschaften rund um Politik, Wissenschaft und Literatur. Und das ist wichtig, finde ich. Oder wurmt es dich nicht, dass zum Beispiel Otto Hahn den Nobelpreis für die Entdeckung der Kernspaltung bekommen hat, obwohl Lise Meitner maßgeblich daran beteiligt war? Genauso war es bei der Strukturaufklärung der DNA. James Watson und Francis Crick wurden dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, während Rosalind Franklin, die dafür die Grundlagen lieferte, überhaupt nicht gewürdigt wurde. Und by the way, in der Kirche ist das auch nicht anders. Auf einem der wichtigsten theologischen Werke des 20. Jahrhunderts, nämlich der kirchlichen Dogmatik, steht lediglich der Name Karl Barth, obwohl seine Mitarbeiterin und Geliebte Charlotte von Kirschbaum einen ganz großen Teil dazu beigetragen hat. Beispiele wie diese gibt es leider sehr viele. Frauen und ihre Leistungen werden und wurden unsichtbar gemacht. Unsere Aufgabe heute muss es daher sein, sie wieder sichtbar zu machen. Dann können sie anderen wiederum zu Vorbildern werden. Eines meiner großen Glaubensvorbilder ist auch so eine unsichtbar gemachte Frau, die erst seit einiger Zeit wieder sichtbarer gemacht wird. Maria Magdalena. Vor ein paar Jahrzehnten nämlich erst tauchten in Wüstenhöhlen Texte auf Papyrusrollen auf, die bis dato unbekannt waren. Texte, die von Jesus und seinen JüngerInnen erzählen, die aber eben nicht in die Bibel aufgenommen wurden. Einige dieser Texte erzählen sehr ausgiebig von Maria Magdalena. Als Lieblingsjüngerin, Seelsorgerin, Ansprechpartnerin in Glaubensfragen wird sie da beschrieben. Als eine, die Ruhe und Zuversicht bewahrt, während die anderen Jünger nach Jesu Tod fast verzweifeln. Und als eine, die Führungsqualitäten zeigt innerhalb der Gruppe. All das wenig später unsichtbar gemacht, weil man diese Texte nicht aufgenommen hat in die Bibel. Und manche sagen, das sei egal, denn was nicht in der Bibel stehe, sei sowieso weniger wert. Umso aufregender sind deshalb die neuesten theologischen Erkenntnisse zu Maria Magdalena. Die Theologin Elizabeth Schrader hat nämlich auch in der Bibel selber Anzeichen dafür gefunden, dass Maria Magdalena wohl eine weitaus größere Rolle im Kreise der JüngerInnen gespielt haben dürfte, als man sie ihr später zugedacht hat. Und wenn das stimmt, was Elizabeth Schrader herausgearbeitet hat, und darauf deutet vieles hin, dann gewinnt Maria Magdalena dadurch noch mehr an Bedeutung. Na, nun willst du wahrscheinlich wissen, was Elizabeth Schrader denn da eigentlich Besonderes entdeckt hat. Kurzum, sie hat sich mit einer Geschichte beschäftigt, in der ein Mann namens Lazarus geheilt wird. Mehr noch, Jesus erweckt ihn wieder zum Leben und seine Schwester Martha, die bekennt daraufhin ihren Glauben. Elizabeth Schrader hat sich diese Geschichte auch mal im Originaltext angeschaut. Sie hat sich die allerälteste Papyrusrolle angesehen, auf der dieser Text steht. Und dabei ist ihr aufgefallen, dass in diesem allerältesten Text gar nicht die Rede von Martha ist. Im Text ist nur die Rede von Maria. Anders als in den späteren Texten hat Lazarus in diesem ältesten Text nicht zwei Schwestern, sondern nur eine Schwester. Und die heißt eben nicht Martha, sondern Maria. Nun kann man sich fragen, weshalb in den späteren Texten denn aus zwei oder aus einer zwei und aus Maria Martha gemacht wurden. Im Griechischen muss man dazu nur einen einzigen Buchstaben verändern. Dachten die Schreibenden vielleicht an eine andere Geschichte aus der Bibel, wo Jesus zwei Schwestern namens Maria und Martha zu Hause besucht? Vielleicht wurde da was verwechselt, die Geschichte ein wenig umgeschrieben. Für Elizabeth Schrader aber steht fest, Maria und Martha sind hier nicht gemeint. Gemeint ist Maria Magdalena. Und mittlerweile hat diese Erkenntnis Wellen geschlagen. Das weltweit wichtigste Bibelübersetzungskomitee, nämlich das Nestler-Aland-Komitee, selbst das beschäftigt sich nun mit dieser Frage. Denn hätte Elizabeth Schrader recht, so wäre es nicht Martha, sondern Maria Magdalena, die das Glaubensbekenntnis spricht. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt, heißt es darin. Und das Besondere daran wäre, dass es nur zwei solcher Bekenntnisse in den Evangelien überhaupt gibt. Das eine würde dann von Maria stammen, das andere aber, das stammt von Petrus. Du bist der Christus, sagt er nämlich. Und Jesus nennt Petrus den Fels, auf dem die Gemeinde errichtet werden soll. Das sind ja ganz bekannte Worte, denn die stehen so im Kuppelinneren des römischen Petersdoms. Und es sind Worte, auf die sich die katholische Kirche beruft und mit denen sie unter anderem das Papsttum begründet. Und mit denen Frauen in der katholischen Kirche unter anderem bis heute die Weihe zu Priesterinnen verweigert wird. Eine Frau könne Petri Nachfolge nicht antreten. Nun steht aber plötzlich Maria neben Petrus als eine, die Christus ebenfalls bekennt. In den außerbiblischen apokryphen Texten, da konkurrieren die beiden sogar manchmal miteinander. Petrus beschwert sich da, dass er kaum zu Wort kommt, weil Maria so viel gefragt wird und redet. Wie man einer Frau überhaupt zuhören könne, das fragt er. Dabei ist Maria Magdalena an allen wichtigen Wegpunkten des Christinnentums dabei gewesen. Bei Jesu Kreuzigung, bei seiner Auferstehung als Zeugin. Und in den apokryphen Texten wird sie bisweilen sogar als Lieblingsjüngerin bezeichnet. Und noch etwas deutet auf ihre hervorgehobene Stellung hin. Auch so eine ganz neue Erkenntnis. Lange Zeit nämlich, da ging man davon aus, dass Magdala ein Ort sei und dass Maria Magdalena eine sei, die eben aus diesem Ort stamme. Mittlerweile weiß man aber, dass es zu Jesu Zeiten keinen solchen Ort gegeben hat. Lazarus Haus steht außerdem in Bethanien. Magdalena muss also etwas anderes meinen als einen Ort. Und das tut es auch. Auf Aramäisch nämlich, auf Jesus und Marias Muttersprache, heißt Magdala Turm. Maria der Turm, Petrus der Fels. Wenn der eine so wichtig ist, dass sich die Kirche auf ihn gründet, dann kann die andere absolut keine Randnotiz bleiben. Ich finde ja, es ist Zeit, Maria wieder zu entdecken. Sie wieder sichtbar zu machen mit all den Frauen zusammen, die in der Vergangenheit unsichtbar gemacht wurden. Und ich frage mich ja auch, wie wohl so eine Kirche wäre, die sich statt auf Petrus den Fels auf Maria den Turm stützen würde. Könnte sie Frauen empowern, ihnen zeigen, dass sie Männer in nichts nachstehen und sie künftig sichtbarer machen? Maria der Turm lädt Frauen ein, ihre Rolle in Kirche und Gesellschaft zu finden. Sie stellt für mich so eine Art Gegenentwurf dar, zu einer ausgrenzenden patriarchalen Kirche. Und ich meine, genau das können wir in dieser Zeit des Umbruchs und im Ringen um Glaubhaftigkeit in der Kirche wirklich sehr gut gebrauchen. Amen.